redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht, worin Thomas Brandt mich in Politik unterrichtet, denn er ist fast Politiklehrer, immerhin Sozialkunde. Hallo Thomas.
Das ist die Bezeichnung in Bayern oder sowas. Das heißt halt so. Ich habe das auch studiert.
Auch nicht schlecht. Also Politik, ja, ne? Oder Sozialkunde.
Das Studium heißt Lehramt Sozialkunde.
Ja.
Und studieren tust du Politikwissenschaft, Soziologie und eine Didaktik dazu.
Verstehe. Ja. Thema heute. Ja. Gender.
Ja, wir waren eine kurze hier bei Sendung, Sozialisation. Oder? Ja, genau. Zwei weiße Typen unterhalten sich über. Also, weiß gar nicht. Jetzt so ganz aktuell, ich glaube heute oder so kam an mir vorbei die Firma Gillette, eigentlich ja bekannt für Männlichkeit mit Klingen, ja, macht jetzt auf einmal Werbung, wo sie dann doch ein anderes Männerbild verteidigen.
Ach was.
Ja, so nach dem Motto, zeig doch mal Gefühle, sei nicht so aggressiv, Männlichkeit ist nicht am Grill zu stehen.
Gleichzeitig verkaufen sie aber auch noch das alte Männlichkeitsdings und das ist auch nur wieder Diversifizierung, was sie da machen, ne?
Ja, ach du, weißt, ich bin ja im Kapitalismus, muss man doch froh sein, oder? Also, also wenn ich jetzt überlege, es gibt ja immer noch Firmen, ja, da fällt mir dann gleich so, also es gibt so eine Smoothie-Firma zum Beispiel, die sich immer rühmt, political incorrect Werbung zu machen, ja. Und das dann auch so mit das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Wobei bisher habe ich von denen immer nur lustige Sachen gesehen. Also bisher war es immer nur so, dass die, ja, ich sag mal, es gibt ja so eine Fraktion von verkrampfter political correctness und denen gehen die halt immer maximal auf die Ketten damit. Und ich habe da bisher echt keine Probleme mit. Ich habe immer gesagt, hey, böse Nummer, aber
ja, ich habe mal so ein Ding gesehen, da war eine schwarze Flasche drauf und oben drüber stand Quotenschwarzer und da war es dann bei mir vorbei.
Okay.
Ja, aber
wie kommen wir denn jetzt zum Thema dieser Unterrichtsstunde?
Weil ich das jedes Jahr unterrichte.
Ja.
Ne? Und wir uns ja. Und warum unterrichtet man das heutzutage? Also erstens steht es tatsächlich im Lehrplan.
Das heißt aber auch, dass davon auszugehen ist, dass niemand weiß, was es ist. Ja klar, wenn man sich anguckt, wie viele und welche Leute sich gegen Gender, Ideologie oder Wahn äußern, muss man davon ausgehen, dass niemand weiß, was es ist. Ja,
also es im Lehrplan steht, glaube ich, was anderes. Also im Lehrplan steht, glaube ich, irgendwie eine Formulierung von wegen Rollen in der Gesellschaft und Rollenbilder und so weiter. Und da kannst du dir halt überlegen, was du machst. Also die Arbeiterrolle ist jetzt irgendwie durch, ne? Also das ist irgendwie, da sind wir alle so, ist alles so wirklich Post.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, wo man da noch hin will. Dann hast du irgendwie so ein Ding von wegen, ja, man könnte jetzt, weiß ich nicht, eigentlich bleibt nur noch das übrig als Rollenbild, ne?
Mann, und Frau.
Ja, auch nicht mehr. X.
Ja, genau,
X. Ne? Mann,
es
Mann,
ist
Frau,
eins schon X. Ja, ja.
Genau. Mann, Frau, X, Sternchen und so weiter. Also allein die Realitäten haben sich da geändert. Also wenn ich jetzt irgendwie in meine Schulrealität gucke, dann bist du als Lehrkraft im Jahre 2019, 18 weitaus häufiger mit Menschen konfrontiert, die halt nicht heteronormativen Lebensformen und so weiter nachgehen und das auch offener zeigen.
Was passiert, wenn du in der Klasse im Unterricht den Begriff heteronormativ benutzt?
Dann gucken mich Leute komisch an und dann erkläre ich denen. Das ist mein Job.
Erklär den mal.
Okay, also ich bin nicht der ich schicke jetzt gleich mal voraus, ich bin nicht der große Genderforscher, das ist nicht mein Ding. Wer das mehr im Detail haben möchte, höre bitte das Oeuvre von Kada oder das Oeuvre dann vielleicht auch vom soziologischen Kaffeekränzchen, weil da ist die Genderfrau dabei, die ist eine weitaus bessere Gendermensch als ich. Ich bin nur der Sozi-Lehrer, der das alles erklärt bekommen hat. Die Heteronormativität ist die Idee, dass heterosexuelle Lebensform grundlegend normal ist. Ja, also sprich, es ist in Heteronormativität bedeutet es in einer Gesellschaft angelegt ist, dass die Beziehung Mann-Frau die Normalität ist.
Ja, ist ja auch so, oder nicht?
Puh, weiß ich nicht.
Also die Normalität ist es, die Normativität vielleicht nicht. Also es gibt ja immer so ein bisschen das Problem, das hast du ja oft, wenn du mit, ich sag mal so, frischen Abiturienten diskutierst, kommt ja immer, ja, aber wer bestimmt denn, was normal ist? Und der frische Abiturient meint damit, wer normiert denn eigentlich? Aber normal ist ja erstmal, was die Mehrheit macht.
Ja, also es gibt ja, das habe ich jetzt auch länglich gelernt bei Foucault, die Formulierung des Normalismus, also dass bestimmte Normen halt so als Werte in die Gesellschaft reingedrückt werden, um dann so eine Uniformität herzustellen. Ja. Ja, dass die halt existieren und dann halt auch so als Ideologie in Gesellschaften mitschwimmen. Und na, Heteronormativität ist halt so die Idee, dass halt Mann und Frau nicht nur normal ist, sondern auch richtig.
Ja, und das, genau. Ne? Und damit bist du bei einer Normierung. Ne? Also ja.
Ja. Und das muss natürlich nicht stimmen. Mhm. Genauso wenig wie irgendwie Zweierbeziehung stimmen muss. Mhm. Ja, genauso wenig wie irgendwie nur Menschen, die verheiratet sind, Kinder kriegen.
Mhm. Oder Ehegattensplitting. Mhm.
Ja, das ist total super. Ne? Also ich habe das in meinem Umfeld. Ich habe in meinem Umfeld zwei Paare. Paar 1 ist verheiratet, hat 2 Kinder, auch in denselben Altersabständen. Ja, wie Paar 2, das ist nicht verheiratet. Und jetzt erklären wir mal, wo da der Unterschied ist, ne?
Ja, klar. Die einen haben
Geld. Das richtig gemacht. Ja. Ja, ja. Das ist sogar doppelt und dreifach wahr, ne? Und das ist halt so ein Problem. Ja, und die Lebenswirklichkeit jetzt von Schülerinnen und Schülern ist mittlerweile, also nicht jetzt war, letztes Jahr war irgendwie Pride, ne? Und dann hast du, dann weißt du 2 Tage später, wer alles auf dem CSD war, weil die alle mit den Bändchen vor dir sitzen.
Und Glitzer irgendwie am Kopf haben. Ja.
Ja, also ich hoffe, der ist dann schon weg, ne? Man könnte sich ja früh vor der Schule auch duschen, aber
alles geht nie runter.
Ja, stimmt, Glitter. Ja, und dann hast du auf einmal Schülerinnen und Schüler, die dann irgendwie transident sind, ne? Mhm. Also und dann musst du damit umgehen. Und man merkt dann halt auch bei den Kollegen, denen fällt es nicht immer leicht. Und das sind aber Realitäten, mit denen müssen wir machen, also mit denen müssen wir irgendwie umgehen können. Und das musst du halt auch mal irgendwie besprechen. Und der einzige Ort, wo man das aus meiner Sicht machen kann, ist halt der Sozialkundeunterricht.
Ja.
Ja, weil der Ethik- und der Religionsunterricht sind je nachdem, welche Lehrkraft die das macht, geeignet oder nicht geeignet, aber eher so darauf ausgerichtet, die Frage zu stellen, ist das alles richtig? Ja, also so die philosophische Frage zu stellen. Die eher pragmatische Frage, wie ist das jetzt mit meiner Lebenswirklichkeit, die muss ich eigentlich beantworten.
Dann beantworte sie mal.
Ja, ach, wir fangen mal einfach mal vorne an. Was ist denn eigentlich Gender? Ja, also immer schön die einfachen Fragen stellen, weil wir müssen ja jetzt irgendwie anfangen. Gender ist das sozial produzierte Geschlecht, wird generell eigentlich immer gesagt.
Produziert, konstruiert, ne? Aber ja.
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also je nachdem, wen du fragst, ja. Okay. Also die Menschen konstruieren sich das selber, aber es wird halt dadurch produziert, dass es halt Sozialisation ja immer so ein Ding ist mit Menschen, die andere Menschen in dich hineinformen. Ne? Also das sind wir irgendwie schon dabei, dass jetzt halt Jungs blaue Klamotten angezogen kriegen und Mädchen rosa Klamotten.
Jo.
Ja. Und so, also ich weiß nicht, warst du mal in so einem Spielzeugladen?
Ja.
Ja, also ich war da drinne und ich dachte, mich haut's um. Also,
ja, es gibt blaue Abteilungen, es gibt rosa Abteilungen.
Ja, und ich frage mich ja echt, warum, aber gut. Also Gender ist sozial produziert.
Ja.
So, und dann muss man so ein bisschen die Frage stellen, es gibt halt mehrere Dimensionen der Sexualität, mit denen man sich da so beschäftigen kann. Ja, das erste ist biologisches Geschlecht. Ne? Das ist so der große, das ist dann auch immer so der große Streitpunkt zwischen den Biologen und den Genderforschern/Sozialforschern, ne? weil es ist natürlich nicht ganz klar, wie viel ist jetzt sozial konstruiert produziert und wie viel ist Biologie.
Ja.
Ja, wir wissen aber, Menschen haben biologische Geschlechtsmerkmale. So, da ist schon der Witz. Das ist ein alles, was ich jetzt beschreibe und nenne, sind Kontinua. Es gibt, ne? Also es gibt halt Menschen, die haben ausgeprägte Geschlechtsorgane, mhm, und es gibt Menschen, die haben weniger ausgeprägte Geschlechtsorgane, mhm, und es gibt halt auch Menschen, die sind intersexuell. Da weiß nach der Geburt das Fachpersonal im Krankenhaus nicht, welchem biologischen Geschlecht sie diese Person zuordnen können, ja, wollen. Ja? So, das führt dann dazu, dass das Bundesverfassungsgericht vor ein paar Jahren gesagt hat, wir lassen jetzt einfach mal den Eltern zu, diese Stelle der Geburtsurkunde freizulassen. Ja, das ist das sogenannte dritte Geschlecht. Das ist übrigens das, was die Leute immer mit drittem Geschlecht meinen. Ja, es gibt gar
eigentlich gar keins. Ne?
Naja, das ist so, weißt du, als ich hier Einwohnermeldeamt in Bayern gemacht habe und gefragt wurde, welche Konfession ich habe, habe ich gesagt, keine, und dann haben sie V eingetragen für Verschiedenes.
Ja. Genau.
Das ist Verschiedenes,
das ist eigentlich, ja, alles und nichts gleichzeitig. Ne?
Ja. So, und natürlich ist es so, dass wenn du das Kind jetzt so ein bisschen reifen lässt, ja, dass meistens in so einem Alter von 3 bis 5 Jahren sich darüber äußert, welches Geschlecht es hat. Ja. Du kannst es natürlich irgendwie beeinflussen.
Ich wollte gerade sagen, woher weiß das Kind das dann überhaupt? Ne?
Naja, also es ist, wenn man sich transidente Menschen anguckt und wenn man sich auch irgendwie anguckt, wie das mit intersexuellen Menschen ist, scheint es so zu sein, dass die Person selber eine klare Geschlechtsvorstellung entwickelt. Und es ist ja auch so, dass gerade bei transidenten Menschen die Vorstellung, die da herangetragen wird, die auch was mit dem biologischen Geschlecht zu tun hat, halt überhaupt nicht der Selbstvorstellung entspricht.
Mhm.
Also scheint es irgendwie so zu sein, dass wenn unser Gehirn schwimmt da in so einer Hormonsuppe und diese Hormonsuppe bringt uns dazu, eine bestimmte Vorstellung davon zu haben, welche Geschlechtlichkeit wir haben.
Ja.
So. Ne? Ich kann dazu nicht mehr sagen, ich bin nicht betroffen, ich fühle mich auch nicht berufen, das irgendwie näher zu sagen. Das ist so das, was so wie ich das verstehe. Man darf uns gerne an der Stelle korrigieren, aber
darf man ja sowieso immer. Ne, ja.
Deswegen, du merkst das auch, ich bin da relativ vorsichtig, mich da irgendwie klare Aussagen zu treffen. Ich bin kein Biolehrer.
Ja.
Ja, und ich glaube auch, da ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es ist halt so eine Gemengelage aus Sozialisation und Biologie.
Mhm.
Ja, und der Streit, den die da ausfechten, das habe ich eh nicht verstanden, ja, weil, naja, wir haben halt irgendwie da so eine Manifestation in der Realität und mit der müssen wir umgehen. So, und man, weiß nicht, wenn das Kind dann 5 ist und dir sagt, ich bin ein Mädchen, dann, meine Güte, ist halt ein Mädchen.
Ja.
Ja, ich frage mich ja so und so, warum das immer wichtig ist, aber kommen wir vielleicht nachher noch drauf. So, biologisches Geschlecht, ne? Und es gibt halt einfach mal 1 in 10.000 Kinder, das ist, glaube ich, die Zahl, die intersexuell sind. Und da wäre es halt gut, wenn man einfach mal das Kind in Ruhe lässt und dann guckt, was es wird. Weil früher war das so, dass dann die Ärzte hingehen mussten, zu den Eltern sagen mussten, oh, jetzt entscheide mal, ist das ein Junge oder ein Mädchen?
Ja.
Und dann wurden gleich mal irgendwelche OPs angesetzt.
Beim Neugeborenen,
ne? Ja, relativ frisch, ne? Mhm. Also und was dann dazu führte, dass irgendwie die Menschen, die das Ergebnis des Prozesses waren, ja, denen das angetan wurde, muss man dann sagen, dann irgendwie in der Pubertät festgestellt haben, ja, aber hier stimmt ja was ganz gewaltig nicht.
Und dann,
und dann kamen die Eltern an und sagten, ja, wir waren uns damals nicht sicher und wir haben halt gewürfelt, ja. Also wie gesagt, es ist die einfache Lösung ist einfach zu warten.
Ja, klar. Ne? Es ist faszinierend, dass es 2019 oder 18 werden musste, bis das überhaupt mal jemandem ordentlich klar geworden ist. Ne? Da hätte man auch schon früher drauf kommen können.
Ich habe vor kurzem schon über so ein Thema an der Arbeit in der Schule geredet und dann wurde mir total mit fester Versicherung von einer Person gesagt, ja, aber es gibt doch nur 2 Geschlechter. Und dann habe ich auch gesagt, naja, also das stimmt halt nicht, ne? Also es gibt ein Kontinuum, Sie können das nicht sagen. Ja, und wenn das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, es beschädigt irgendwie die Würde des Menschen, wenn wir da jetzt sagen, aufgrund eines Eintrags auf einem Formular, ja, schränken wir jetzt deine Selbstwahrnehmung ein, ist das doch ein Argument. Aber habe ich eine längliche Diskussion mit mir eingetreten. Also das ist nicht so selbstverständlich. Ne? Also
mir ist klar, dass das nicht selbstverständlich ist. Mich wundert nur, warum es nicht selbstverständlich ist, weil es tut mir ja nichts. Ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich bin weder Frau noch Mann, ich bin irgendwas dazwischen, dann denke ich mir, ja, okay, tut mir ja nichts. Also ich muss, weißt du, auf gut Deutsch, ich werde ja nicht schwul, dadurch, dass ich neben einem Schwulen sitze. Und das lässt sich halt auf all diese Identitätssachen übertragen. Und ich bin immer sehr irritiert, dass dann aus vermeintlich konservativer Ecke immer so eine, dass sich so vehement dagegen gewehrt wird, sowas überhaupt auch nur zuzulassen. Als würde davon die Welt untergehen. Tut sie ja gar nicht.
Ja.
Die Welt kann nur besser werden, wenn es allen ein bisschen besser geht. Und wenn die Trans-Leute, wenn es denen besser geht, ist die Welt halt besser, weil es allen besser geht.
Ja, ich glaube, das liegt auch dann wieder, also das liegt grundlegend erstmal daran, dass die Leute, gerade konservativere Menschen, ja, also jetzt dann auch hier so unsere Rechtsaußen-Fraktionen.
Ja gut, die meine ich ja noch nicht mehr. Die Rechtsaußen sollen ja eh die Fresse halten, aber ja, normale aber Konservative haben da ja schon
Probleme. Ich finde da immer diese Stelle gut und sehr ehrlich von Angela Merkel, die zur Ehe für alle gesagt hat, sie fühlt sich nicht wohl dabei.
Ja.
Na, und am Ende hat sie sich dann doch der normativen Kraft des Faktischen irgendwie gebeugt. Finden wir auch nicht schlecht.
Ja.
Und dieses, ich fühle mich nicht wohl dabei, das merkt man. Und ja, ich habe das selber an mir auch beobachtet, als ich das erste Mal dann irgendwie aufgrund von Beruf und so weiter mit Transpersonen zu tun hatte, habe ich auch erstmal gemerkt, so, wow, ja.
Das ist neu, ne? Da kommt eine neue Welt auf einen zu.
Das ist neu und ich habe dann lustige Reflexionsprozesse gehabt, aber ich habe halt auch ein Umfeld, mit dem ich diese Reflexionsprozesse durchführen kann und das dann geduldig ist und dann hin und wieder führe ich die Reflexionsprozesse mit anderen Leuten durch. Das ist aber halt schwierig. Ne? Und je älter man wird, desto konservativer wird man, desto allergischer reagiert man auf
Ungewohntes.
Solche Wahrnehmungen.
Ne? Ja, auf Ungewohntes. Ne? Der Mensch fürchtet das Ungewohnte.
Ja. Die Leute haben da, glaube ich, ein Problem. Aber das ging mir, weißt du, ich bin ja so ein kleiner Ossi. Ich bin aus einer rotzweißen Normalo-Welt dann irgendwie wie nach Bayern gegangen. Und die Menge an Menschen mit dunkler Hautfarbe, das hat auch erstmal dann irgendwie so einen Reflexionsprozess gehabt. Ne? Ja. Und das ist normal. Das Einzige, was man halt nicht machen sollte, ist dann in eine Abwehr gehen.
Ja. Das ist dann aufgeklärtes, zivilisiertes Verhalten, aber viele gehen in die Abwehr und das finde ich.
Ja, und das ist aber so ein Sozialisationsding. Ja, also du kannst halt, du kannst immer auf zwei Arten auf neuen Input reagieren, ja, Akkommodation oder Assimilation. Na, das eine ist halt, du änderst dein Weltbild und das andere ist, du bleibst bei deinem Weltbild und findest den Rest scheiße.
Ja, zwingst so den anderen dazu, dein Weltbild anzunehmen.
Genau, ne, und wenn du und das heißt also, man externalisiert die eigene kognitive Dissonanz, ja, ne? Also die Tatsache, dass die Welt nicht mit meinen Vorstellungen übereinstimmt.
Ja. Politisch nennt sich das dann Integration.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir beim Gender.
So, ne, also wir haben die Dimension des biologischen Geschlechts. Mhm. Da gibt's also schon ein Kontinuum, ne? Das ist nicht so ganz so klar. Und dann ist es auch nicht so ganz so klar, ne, wie viel Mann bin ich eigentlich, wie viel Frau bin ich. Es gibt halt androgyne Menschen, es gibt nicht so androgyne Menschen, ja. Ich trage Bart, es gibt Leute, die tragen keinen Bart, ja, whatever. Ne, da gibt's halt unheimlich viele Sachen. Man muss auch Geschlechtlichkeit, ja, teilweise gibt's so eine normative Vorgabe, wie man Geschlechtlichkeit äußern darf, ne, mit Kleidung und so weiter, Kleidungsvorschriften und so. Das ist dann aber schon sozial produziert. Ja, also zum Beispiel der Klassiker ist natürlich, ne, wenn du jetzt an den Strand gehst mit der Liebsten, dann muss die Liebste immer einen Zweiteiler tragen, mindestens, und du darfst einen Einteiler tragen.
Ja.
Ja, weil anscheinend männliche Nippel sind keine Gefahr, aber weibliche Nippel schon. Es ist ja auf Instagram auch so, der männliche Nippel ist anscheinend keine Gefahr für die Welt, der weibliche Nippel schon. Das ist, also keine Ahnung. Es ist ein amerikanisches Phänomen.
Weiß ich, der weibliche Nippel ist aber auch über Jahrhunderte hinweg benutzt worden, um Frauen zum Objekt zu machen, ne? Also jetzt so rum könnte man halt auch argumentieren, dass Instagram so nicht tickt, ist völlig klar. Aber man könnte so argumentieren, dass man sagt, nee, wir machen das absichtlich nicht, um die Frau nicht noch weiter zu objektifizieren.
Ja, ja, kann ich auch sehen. Also das, ich glaube aber, das ist amerikanische Prüderie.
Also, das ist Prüderie, die ticken so nicht, klar.
Ja, das ist ja auch schön. Ne? Es gibt eine Ausnahmeregel, wenn an dem Nippel ein Kind hängt, das gestillt wird, dann geht das wieder.
Naja.
Also der Nippel muss nur das Richtige machen. Hm. Ja, also das Schöne ist auch vor allen Dingen, diese Nippelgeschichte unterstellt ja Männern übrigens auch einen kompletten Kontrollverlust. Ne?
Ja, das finde ich das Witzige. Das hast du ja auch bei verschleierten Frauen. Das ist ja auch das Argument, dass die ansonsten Beute werden.
Ja, also das Männerbild muss man sich auch hinterfragen.
Ja, genau.
Genau, da sind wir dann eigentlich auch schon
bei Frauenbild und ein Männerbild, was jeweils fragwürdig ist. Ja.
Ja, und das spielt miteinander zusammen.
Ja.
Da sind wir eigentlich gleich auch schon bei der nächsten Kategorie, nämlich meine sexuelle Identität oder Geschlechtsidentität. Geschlechtsidentität ist, glaube ich, besser. Ja, das ist dieses Kontinuum zwischen Trans und Cis.
Mhm.
Ja, also Trans ist den meisten Leuten noch bekannt. Cis ist so ein Begriff, der ist dann vielleicht jetzt neu. Cis sind wir beide, ne?
Ja, so. Doch.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das bist.
Ja, ja, ich bin sowas von heterosexuell, ja.
Dann cis ist ja, dass du dich als Mann, als Mensch mit männlichen Geschlechtsorganen auch für einen Mann hältst.
Ach so, das hat überhaupt nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun?
Nee, sexuelle Orientierung machen wir gleich.
Ach so, ja, nee, dann bin ich immer noch cis, ja.
Genau, dann bist du, ne, du würdest jetzt auf einen Kongress oder so, na, Kongress ist schwierig, da gibt's Unisex-Toiletten, aber du würdest jetzt, wenn du vor zwei Toilettentüren stehst, ja, eine für Männlein und eine für Weiblein, würdest du jetzt nicht grübeln.
Nee, außer die für Männer ist besetzt, dann gehe ich auf die für Frauen.
Ja, bis eine schreit.
Ja, dann beschwere ich mich über Sexismus. Been there, done that.
Ja, also, Das ist ja auch immer so, ne, wenn es dann irgendwie noch Toiletten für Behinderte gibt und dann kriegst du auch irgendwie auf den Deckel, weil die muss ja freigehalten werden, auch wenn nirgendwo Menschen mit Behinderungen
sind. Faszinierend, ne? Ja.
Ich finde ja auf der einen Seite die grundsätzliche Rücksichtsidee interessant, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schwierig, da so eine Privilegierung reinzuziehen.
Ja,
ja, aber gut. Also cis ist halt Person, hat biologisches Geschlecht, ja, mhm, und hält sich auch für eine Person, die dieses biologische Geschlecht hat. Dann gibt's da natürlich so ein gewisses Kontinuum und am Ende der Stelle steht dann irgendwie transident,
mhm,
ja, also die Person hat irgendwie weibliche Geschlechtsorgane, aber alles, also ihre Identität ist männlich.
Jo.
Genau. Das führt dann natürlich zu jeder Menge Komplikationen, weil anscheinend ist auch für den Gesellschaftsablauf dein Geschlecht immer wieder wichtig. Ja, das ist übrigens eine interessante Sache. Also wir hatten vor einiger Zeit an der Schule einen Fall und die Person wurde mir mit einem Namen vorgestellt und die saß da so rum, ja, und dann ist das halt, ne, Schüler, Schülerin XY. Und dann kam irgendwann mal so jemand und meinte so nebenbei so, ja, im Übrigen.
Ja.
Und ich habe im Nachhinein festgestellt, dass es eine Information war, die ich bis heute sehr gut leben konnte. Es war halt komplett irrelevant. Es ist immer noch komplett irrelevant.
Ja.
Ja. Ich habe dann irgendjemand anders gehabt, der meinte dann irgendwie, bitte benutzen Sie die anderen Pronomen, dann benutze ich die anderen Pronomen.
Ja. Wobei ich mich die Information, also sie ist natürlich nicht völlig irrelevant, sondern das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber aus so einer panoptischen Sicht ist das schon ein sehr faszinierender Umstand, weil das passiert nicht so oft. Darum, also das.
Ja, aber also wir haben halt aus meiner Sicht als Schule immer nur ein Problem, wenn es um Dokumente geht, ne? Weil du hast halt gerne mal Dokumente, wo Namen draufstehen, von denen die Personen nicht möchten, dass sie benutzt werden.
Ja.
Das wird dann übrigens auch an solchen Gelegenheiten wie Abiturfeiern und so weiter lustig. Ja, weil bei der Abiturfeier geben Menschen die Zeugnisse aus und nennen die Namen, die Personen meistens gar nicht kennen. Ja. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das an unserer Schule abgeschafft haben und ersetzt haben gegen eine PowerPoint-Präsentation, wo wir die Namen draufschreiben, weil da kann die Person, die PowerPoint macht, vorher mal nachgucken, ob wir nicht irgendjemanden fieserweise deadnamen.
Ja.
Ja, weil, ne, du freust dich, dass du ein Fachabitur bekommst und dann so erstmal, danke.
Sitzt ja immer noch da, weil du dummerweise die falschen Klamotten anhast, ja.
Ja, und das ist jetzt, weiß ich nicht, du möchtest ja auch nicht zu deinem Abitur dann irgendwie an eine schwere Identitätskrise erinnert werden.
Stimmt, ja.
Ja, also ist jetzt vielleicht ja, ne, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ort, also ist ja generell nicht der richtige Ort, ne?
Um dann hinterher zu feiern. Mit allen anderen.
Ja, also ich würde an der Stelle sagen, du hast ja mindestens einen Grund, dich zu besaufen. Ne? Also ja,
okay, da haben die anderen aber auch.
Aber ich finde so von Seiten einer Schule und von der Seiten einer Organisation her könnten wir es doch vermeiden. Ja, ne, also gut, solche Dinge passieren halt und das ist auch alles nicht so ganz einfach. Ja, weil da steckt natürlich tatsächlich so ein Verwaltungsrattenschwanz hinten ran. Mhm. Und Ich habe irgendwann mal gelesen, ja, man möge sich doch bitte sämtliche Urteile und sämtliche, für die werden so viele Extrawürste gebraten, bla bla bla, Scheiß sparen, ja. Trans sein ist scheiße.
Na, und vor allen Dingen, es werden ja keine Extrawürste gebraten. Das ist immer so.
Eine interessante Unterhaltung in dem Bereich ist übrigens die Frage, wie das mit den entsprechenden geschlechtsangleichenden Operationen ist.
Ja.
Und das ist insofern ein Problem, als dass Transsexualität, Transidentität bis heute ja eine psychische Störung ist.
Mhm.
Und
so auch medikamentös dann behandelt werden kann und darum muss man auch keinen Eingriff übernehmen als Krankenversicherung.
Nee, das ist gar nicht das Problem, die machen das, weil du musst halt einfach nur, also was heißt einfach, ne? Das ist ein riesiger Prozess, ich möchte es nicht kleinreden, du brauchst halt dann einen entsprechenden Therapeuten und du brauchst eine entsprechende Diagnosen und dann werden die geschlechtsangleichenden Operationen in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt.
Ja, ich kenne sogar eine Transfrau, die ist nach Bangkok geflogen und hat es bezahlt gekriegt, weil da die besseren Chirurgen saßen damals.
Ja, da gibt es so eine kulturelle Affinität dazu, die sind da tatsächlich besser. Ja, also genau. Jetzt kommt aber der Haken. Ja, und das ist ein bisschen ein Problem. Wenn in dem Moment, ne, es gibt immer so diese Forderung, dass das ja alles zu normalisieren sei. Und die kann ich nur unterstützen. Aber in dem Moment, wo du das normalisierst, kommen irgendwann die Krankenkassen und sagen, na, wenn das normal ist, dann ist es ja keine Krankheit und dann zahlen wir das nicht mehr. Und dann sind wir auf einmal in einem Bereich, wo wir mit sozioökonomischen Privilegien ein Problem haben.
Ja.
Weil so eine OP ist nicht billig.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich weiß nur, die damals in Bangkok war, das war eine Totaloperation, also alles inklusive Vaginabau. Auch eine sehr schöne Geschichte, die erzählte das dann. Also bla bla bla, ja, und meine Gynäkologin sagt auch, die können das nicht von einer echten unterscheiden, so von außen auf den ersten Blick halt. Mhm. Woraufhin ich dann total fasziniert gesagt habe, nee, echt, zeig! Vollidiot, ey. Hat sie natürlich nicht, zu Recht.
Ja.
Aber schöne Reaktion irgendwie. Das meine ich auch dann als ich eben sagte, panoptisch. Also das ist halt einfach faszinierend, weil ich habe das nicht, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Und da will man natürlich verstehen, wie das funktioniert und ist und so. Ne?
Genau, aber ich kann mich erinnern, du hattest doch auch Interviews irgendwo.
Ja, bestimmt.
Auf Rind mit einer Transfrau, das fand ich eigentlich auch damals.
So mit Janette.
Ein Transmann, damals, ne? Genau. Genau. Und ich fand ich auch sehr hellend. Und wie gesagt, es geht, ne, wenn man so ein Interesse daran hat und eben nicht judged, ja, irgendwo Vorurteil hat, dann funktioniert das. Ja, aber das Problem mit den Operationen, wenn du möchtest, dass die Gesellschaft dafür aufkommt, dann musst du halt eine Notwendigkeit haben. Wenn wir sagen, dass das alles gesellschaftlich akzeptiert, dann fällt die Notwendigkeit weg und dann schließen wir Leute sozioökonomisch aus.
Mhm.
Deswegen stehe ich diesem Diskurs immer mit Bauchschmerzen gegenüber. So sehr ich das verstehen kann, zu sagen, dass man das alles bitte normalisiert.
Mhm.
Ja. So sehr sehe ich die andere Seite, dass wir dann irgendwie eine Möglichkeit haben müssen, das trotzdem den Menschen zu ermöglichen. Weil ansonsten hast du, ne, ansonsten hast du zwar irgendwie Normalisierung, aber die Leute leiden ja unter.
Na, dann leiden die, ja die Wohlhabenden, unter, die wohlhabenden Transmenschen können sich das dann erlauben, die Armen nicht.
Genau, und das ist vielleicht etwas, ne, da muss man dann irgendwie mal drüber reden. Also das, ich habe da keine, ne, ich weiß am Ende nicht, auf welche Seite ich mich schlagen soll. Hab aber grundlegend Bauchschmerzen mit dem ganzen Bereich und es scheint wohl so zu sein, dass eher die Leute das lieber haben zu sagen, na ja, dann wird es halt lieber eine Krankheit sein.
In dem Moment, wo es normalisiert wäre, also das, wenn wir so weit wären, dass es normalisiert wäre, dann hätten wir ja auch, dann wäre Gender wahrscheinlich überhaupt keine Kategorie mehr. Und dann ist wiederum die Frage, wie groß ist denn dann eigentlich noch der Leidensdruck? Weil wenn es egal ist, was für ein Geschlechtsorgan, ne, wie deine primären Geschlechtsorgane aussehen, wenn das für dein Gefühl in der Gesellschaft egal ist, weil wenn ich das richtig verstehe, ist, fühlst du dich ja in der Gesellschaft zunächst mal schlecht.
Ja, nee, du fühlst dich tatsächlich wir haben jetzt ein Problem, ne? Ich referiere auch nur das, was ich weiß.
Ja.
Meines Wissens ist es so, dass die Menschen tatsächlich, der Begriff ist, glaube ich, Körperdysphorie.
Ja.
Ja. Dass sie einfach das Gefühl haben, das ist hier falsch, ja.
Ja, aber ist das, das wäre ja nochmal die Frage, ist das so, weil es eine konstruierende Gesellschaft drumherum gibt? Oder ist das per se so?
Ich glaube, das ist per se so, weil die Gesellschaft konstruiert dir als Transperson ja nicht deinen Penis oder deine Brüste oder deine Vulva, ja, sondern die sind da und deine Identität ist aber, die gehören da nicht hin.
Ja.
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 Und
es ist eben, halt, es lass uns aufhören, komm, das ist einfach überhaupt nicht vorstellbar für so Leute wie uns.
Genau, also
die Schulstunde hier.
Ja, genau, wir haben es glaube ich auch gut umrissen. Kommen wir zu sexueller Orientierung.
Ja.
Sexuelle Orientierung ist die Frage, mit welchen Geschlechtsidentitäten von Menschen möchtest du gerne in die Kiste gehen sozusagen.
Jo.
Ja, ne, da gibt's ja nur eine, das ist hetero. Mittlerweile gibt's dann noch homo.
Mhm.
Dann gibt's die unsichtbare, das ist bi.
Ja.
Ja. Also, klar, Heterosexualität heißt halt, ich begehre eine Person des jeweils anderen Geschlechts.
Mhm.
So wie das auch, sagen wir jedenfalls gerne mal irgendwie religiöse Menschen und konservative Menschen von Gott vorgesehen wurde.
Ja.
Also, sagen wir es mal so, biologisch vorgesehen ist es.
Mhm.
Allein es gibt irgendwie schwule Pinguine. Hm, damn.
Ja.
Ja. Sollen wir natürlich aus Reproduktionsgründen eigentlich das andere Geschlecht irgendwie toll finden.
Ja.
Ja. Gut. Dann gibt es die Gegenseite. Das ist, wenn du dein eigenes Geschlecht toll findest.
Mhm.
Und dann gibt es dazwischen wieder ein Kontinuum.
Dass du das eine Geschlecht toller findest als das andere, egal ob es jetzt deins ist oder nicht. Ja, ja, klar.
Ja, also
man Beispiel, ist nicht halb und halb bisexuell wahrscheinlich, oder?
Ich
kenne auch keine Bisexuellen, von denen ich wüsste, dass sie Bisexuelle sind. Das wäre mal interessant. Stehst du tendenziell vielleicht doch eher auf Frauen oder eher auf Männer oder auf beides gleich stark?
Naja, also es gibt die Kinsey-Skala.
Ja.
Und der hat da so tatsächlich ein abgestuftes Kontinuum aufgemacht.
Mhm.
Und es ist ja wirklich so, also so Hardcore heterosexuelle Menschen und Hardcore homosexuelle Menschen sind irgendwie sind vielleicht auch gar nicht so häufig, wie man glaubt. Ne?
Ja.
Also es gibt halt einfach mal da draußen auch männliche Wesen, wo man so sagen könnte,
also auch ich alte Hete kann einem schönen Schwanz was abgewinnen. Also, so.
Ja.
Das heißt, irgendwo bin ich nicht ganz, auf meiner genau. Seite. Ja, klar.
Und manchmal sieht man dann halt auch irgendwie, ne, dann hast du dann auch irgendwie so dieses, ja, ach hier, also, ne, die Person würde ich jetzt auch nicht von der Bettkante schubsen oder ja, so, genau. Ne? Also es ist ja vollkommen in Ordnung. Und dann gibt's natürlich irgendwie so middle of the road bisexuelle. Ich glaube aber, dass dieses tatsächlich halb und halb ist sehr selten. Das Problem ist dann wieder, und da kommen wir langsam zu diesem ganzen sozialen Kladderadatsch, der da hinten dran hängt, die Erzählungen, die dazu gemacht werden, weil die sind wiederum heteronormativ, ne? Siehe Beginn der Stunde. Nämlich, wie ist das mit bisexuellen Männern und Frauen? Also bisexuelle Frauen sind alle Schlampen. Ne? Ja. Weil, und so, ist dir schon mal aufgefallen, dass ja so und so latent alle Frauen bisexuell sind?
Sind sie?
Ja. Es ist vollkommen okay, wenn Frauen sich in der Öffentlichkeit küssen.
Ja.
Ja, ne?
Ja, das ist, weil das in den Pornofilmen dann immer, ne? Weil die Typen, die Pornofilme sich angucken, gucken sich ja auch lieber zwei Frauen miteinander an als zwei Männer.
Ja, also da lache ich ja immer ein bisschen, ne? Also Lesbian-Porn, mhm. ne? Wo zwei Frauen miteinander Sex haben.
Ist halt auch nur für Typen.
Ist halt auch nur für Typen, weil die sich vorstellen, dass sie mitmachen dürfen unter komplettem Missverständnis, ja, ja. Was homosexueller weiblicher Sex ist. Ja. Ja. Das ist nämlich der ohne dich, mein Freund. Genau. Ja. 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 Guck bitte die Kategorie Threesome. Ne, bei Frauen wird immer gleich impliziert, die sind Schlampen. Bei Männern ist es interessant. Bisexuelle Männer gelten eher grundsätzlich als Schwule, die es nicht wahrhaben wollen.
Ja, stimmt.
Ja. Und das stimmt natürlich nicht, sondern man kann halt schlicht und ergreifend irgendwie sagen, Menschen, die bisexuell orientiert sind, mögen halt auf irgendeine Art beide Geschlechter. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also, ne, es ist dann durchaus so, wenn du eher so auf der Hetero-Seite von Bi bist, kannst du halt sagen, ja, ich könnte mir jetzt irgendwie romantische Beziehungen, Lebensgestaltung mit einem weiblichen Wesen vorstellen. Mhm. Ja, aber ich kann mir halt auch regelmäßig Sex mit irgendwie männlichen Wesen vorstellen. Mhm. Es kann auch genau andersrum sein, dass du sagst, ja, nee, primär hätte ich doch dann schon gerne irgendwie mein eigenes Geschlecht als Partner, so dauerhaft. Aber hin und wieder mal, warum denn nicht?
Ja.
So, und das wäre ja alles kein Problem, gäbe es eben nicht besagte Heteronormativität, die uns erzählt, dass es da irgendwie ein richtig und ein falsch gibt.
Sitzt eigentlich deine Schülerschaft, Exkurs, sitzt deine Schülerschaft, wenn du mit denen über sowas sprichst, kichernd in der Ecke oder bleiben die dabei ernst und gefasst?
Die sitzen meistens überhaupt nicht kichernd in der Ecke. Die hören meistens ein bisschen zu. Du kriegst auch mal Selbstoffenbarung. Es gibt einen Grund, warum wir es am Ende des Schuljahres machen.
Ja.
Und zwar, weil ich dann hoffentlich ein ausreichendes Vertrauensverhältnis aufgebaut habe, dass man vielleicht auch was erzählt. Mhm. Ne? Das ist ein Thema, wo du niemanden aufrufst. Ja? Ja. Zeigst nicht hinten in die Ecke und sagst, ja, sagen Sie mal, Herr Schmidt, ne, Sie sind doch schwul. Genau. Also, ja, also PS, ne, liebe Hörerschaft, so macht man das mit dem Unterrichten und der Pädagogik bitte nicht. Nee, also das passiert, du hast auch meistens Leute, die irgendwie, wenn da mal jemand out ist, dann merkst du das oder so, aber es ist nicht meine Aufgabe, die Leute darauf anzusprechen ja. Und so. Ich kann mich daran erinnern, als ich über diesen ganzen Kram geredet habe und hatte irgendwie Transpersonen im Raum, haben die sich an der Stelle, wo ich dann auch gesagt habe, naja, Transmenschen sind ja auch halbwegs unsichtbar, ja, saßen die kichernd in der ersten Reihe oder fast schon jubelnd, weil sie wirklich mal dankbar für eine Lehrkraft waren, die überhaupt das auf dem Schirm hatte.
Ja.
Ja. Also, ne, die irgendwie gesagt hat, okay, das sind Realitäten, die sind da und wir müssen jetzt damit arbeiten. Hm. Das ist so eine Sache, das ist ein bisschen seltener. Ich habe letztes Jahr eine Fortbildung gehabt von einer FOS in München. Die machen einen kompletten Gender-Tag,
ja.
Wo sie diese ganzen Themen in verschiedenen Arbeitsgruppen schülerbezogen aufarbeiten.
Cool.
Und zwar total offen und frei. Und die Schule hat auch in München einen relativ guten Ruf was transidente Menschen angeht. Also die haben dann gesagt, die Menge an Transmenschen, die zu ihnen kommen, steigt jedes Jahr, weil sich das rumspricht und weil sie dann halt auch der Safe Haven sind, weil, ja, weil die Menschen dann wissen, wenn ich an dieser Schule, an die Schule gehe, gibt es Menschen, die sind sensibel, die passen auf und so weiter.
Sehr cool. Ja. Und vor allen Dingen jeder Jahrgang, der das durchlaufen hat, kommt ein bisschen aufgeklärter ins Leben als an anderen Schulen.
Und es ist auch nicht, es ist auch nicht konfrontativ oder so, sondern es ist halt wirklich so so eine Reflexionsübung. Mhm. Ja. Die arbeiten zum Beispiel auch mit Geschlechterbildern in der Werbung und so. Wir haben das Ding damals gemacht als Fortbildung und ich war sehr begeistert, ja. Und auch die Kombination war gut. Also die zwei Kollegen, die uns das vorgestellt hat, war halt ein homosexueller Kollege, so mit Mann und allem dran und drum. Und eine ältere Kollegin. Und die saß dann auch da und meinte so, weißt du, so das ist auch so Personen, von denen man das erstmal nicht erwarten würde, so, weißt du, so 50 plus. Mhm. Und ich sagte, ja, das war mir schon immer wichtig und ne. Und ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt mal hier das Frauenbild und so, das müssen wir gerade rücken. Ja. Fand ich total geil. Ja, das Schulsystem ist bei weitem nicht so angestaubt, wie es geht. Ich habe auch letztens vom Institut für Schulbildung oder von der Lehrerakademie etwas bekommen. Es gibt mittlerweile tatsächlich, hier liegt auch immer noch rum, geschlechtssensibel unterrichten und so. Da passiert viel, viel mehr, als man glaubt. Mhm. Kommen wir mal so ein bisschen zu den gesellschaftlichen Unwuchten, die das hat. Also Geschlecht definiert Menschen sehr, sehr stark. Das primäre Beispiel, über das man eigentlich immer reden muss, ist Gender Pay Gap.
Ja.
Nämlich die Tatsache, dass Männer und Frauen unterschiedlich viel Geld bei gleicher Eignung und gleichem Beruf verdienen. Mhm. Gut, das ist jetzt bei uns im Beamtentum nicht so. Ja.
Bei uns in den Medien aber auch nicht. Also zumindest in meinem Bereich der Medien.
Ja,
aber ist es in der Industrie der Fall.
Ne? Anscheinend ist es in der Industrie der Fall. Es gibt eine sehr interessante Sache. Es gab so ein Freakonomics darüber. Ich fand das total spannend.
Gender Pay Gap bei Uber, wo eigentlich überhaupt keine soziale Konstruktion verantwortlich dafür sein kann, dass irgendetwas sich verändert und trotzdem haben die Frauen weniger verdient. Ne?
Ja, und das Krasse war, ne? Also du hast das auch gehört. Die haben Drittvariablen rausgerechnet. Also sie haben rausgerechnet, an welchen Strecken die fahren, ne? Die haben rausgerechnet, welche Geschwindigkeit. Und als sie alles rausgerechnet hatten, was ihnen eingefallen ist,
waren war immer noch 3% Gender Pay Gap, glaube ich, waren. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich guck mal, dass ich das in die Shownotes packe, ja.
Genau. Und dann standen sie echt da und hatten echt keine Ahnung mehr. Ja, und da können wir uns jetzt als Sozialwissenschaftler, können wir uns jetzt halt irgendwie hinsetzen und kichern und sagen, seht ihr? Aber es ist besorgniserregend, weil
naja, sie haben es ja trotzdem, also sie haben ja dann letztlich rausgefunden, woher dieser Gender Pay Gap kommt bei Uber. Und zwar daher, dass die Frauen tendenziell früher wieder kündigen bei Uber und darum nicht so routiniert fahren und darum in der Summe oder im Durchschnitt weniger Fahrten durchführen. Das ist zumindest, woran ich mich erinnere.
Ja, das ging auch noch irgendwie, welche Strecken sie zu welchen Zeiten fahren.
Ja, genau, sowas, genau.
Ja,
Frauen fahren eher tagsüber, Männer eher nachts und so.
Ja, und Frauen fahren langsamer als Männer und so.
Genau.
Wobei das wahrscheinlich nicht ganz so stimmt, aber na gut. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, Gender Pay Gap in Deutschland, ich weiß nicht, die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren, glaube ich, 21%.
Ja. Da werden wir jetzt in den Kommentaren wieder ganz fürchterliche Kommentare wird's geben, dass das ja gar nicht stimmt. Das sind ja höchstens 7%, wo ich dann immer sage, und das macht's besser?
Es sollte
gar kein prinzipiellen Problem nichts. Ne?
Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, von welcher Baseline du ausgehst. Ne? Also es gibt so verschiedene Rechnungen und Grundgehalt und so. Und das Problem ist auch, man kann halt in die verschiedenen Berufe nicht wirklich reingucken. Ja? Also du kriegst ja nicht von Unternehmen gemeldet, was sie tatsächlich bezahlen, sondern das ist alles so ein bisschen über Steuersachen vielleicht gerechnet oder so. Das ist schwierig. Es gibt auch ein Gender Pension Gap.
Ja.
45%.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Was im Endeffekt bedeutet, dass die Personen, die länger leben, auch ärmer leben.
Ja.
Ja, weil Frauen überleben uns Männer, ja. Mhm. So Gender Pay Gap ist also das Erste. Das Zweite ist, wir wissen zum Beispiel aus dem Bildungsbereich, ja, hohe akademische Abschlüsse werden immer noch, also Doktor plus, ja,
ja,
werden immer noch von weitaus weniger Frauen gemacht als von Männern. Das liegt an der Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Mhm. Die ist in Deutschland immer noch legendär schlecht, weil es eine gesellschaftliche Erwartung gibt, dass die Frau, wenn sie Kinder kriegt, daheim bleibt. Dann hast du halt so dieses Ding, dass halt Frauen sich zwischen Karriere und Beruf entscheiden müssen.
Zwischen Karriere übrigens, und Familie, meinst du?
Ja, danke. Karriere und Beruf. Ja, manche Leute müssen sich auch zwischen Karriere und Beruf entscheiden, ja, wenn du Sozialpädagogik studierst.
Genau.
Weißt du nicht, das ist der Zug auch weg. Und dann hast du halt so dieses Problem, ja, Hausmänner, Familienväter, die Familie machen, sind immer noch stigmatisiert. Mhm. Also ich hab ein Beispiel, Kollegin, ja, hat Familie gegründet. Der Mann ist hier so bei so einer Struktur bayerischen Einrichtung, ja, aber halt in der Privatwirtschaft. Mhm. Und wenn du Lehrkraft bist, dann hast du halt, ne, Land, wo Milch und Honig fließt, weil du bist halt verbeamtet und sie machen dir Familienteilzeit und alles, ne, und der Staat beugt sich da richtig schön rum. Mhm. Als es dann darum ging, dass der Vater auch die Elternzeit machen wollte, stand doch tatsächlich dann der Chef vor ihm und sagt, aber warum denn? Sie haben doch eine Frau. Ja, und dann hat man ihm auch jegliche Karriere abgesägt. Mhm. Was sie nicht mitgekriegt haben, ist, dass er seitdem sehr viel entspannter ist, weil er hat ja keinen Karrieredruck mehr. Ist also auch gesund für Männer. Ja, weil wir wissen ja, eine größere Menge an Männern kriegen Burnout und Herzinfarkte.
Ja.
Aufgrund des Leistungsdrucks. Und das ist dann die andere Seite des Sexismus. Ja, das ist so Frauenfamilie, du hast solche Phänomene, generell Frauenrollen, ne? Es war jetzt letztens irgendwie, es sind mittlerweile 20%, waren es 20%, es waren nicht mal 20%, 10% oder so Frauen in Aufsichtsräten.
Mhm. Hm? Ist es sogar solche wieder, Sachen? Ist es nicht sogar wieder weniger geworden oder sowas?
Ich glaube, es ist ein bisschen weniger geworden. Aber wir wissen ja, das hat ja die Bundesregierung mehrfach gesagt, wir brauchen da keine Quote.
Freiwillige Selbstverpflichtung reicht.
Freiwillige Selbstverpflichtung.
Hat ja schon immer super funktioniert.
Ja. Wir wissen aus anderen Ländern, dass eine Quote von 30% dazu führt, dass sich Dinge ändern. Mhm. Wir wissen auch, dass diverse, also aufgeteilte Teams weitaus besser funktionieren als reine Männer- und Frauenangelegenheiten.
Ja, aber Deutschland ist halt so ein Land, das sich standhaft weigert, modern zu werden. Das ist, ja.
Wir haben einen Altersdurchschnitt von 49. Wunderst du dich?
Ich bin 49 und ich hätte es gerne moderner.
Ich glaube, du hast ein zu junges Umfeld.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, das ist so. Da kann man viel, viel strukturkonservativer sein. Ja, solche Sachen haben wir alles. Dann gibt's natürlich den ganzen Bereich sexuelle Übergriffigkeiten und so weiter. Ja, Sexualität Frauen wird grundsätzlich eher als dienend betrachtet. Mhm. Ja? Also die Sexualität von Frauen ist gerne für Männer da. Dazu werden Alltagstätigkeiten von Frauen als allgemein als obligatorisch erachtet und bei Männern gelten sie dann irgendwie als außergewöhnlich.
Du meinst, was meinst du jetzt im Haushalt?
Haushalt, genau. Okay, also ich weiß nicht, ich wohne jetzt seit 20 Jahren allein, ja. Die letzten zwei Jahre jetzt mit Hund. Ja, ich bin immer total verwundert, dass alle Leute davon ausgehen, dass ich als männliches Wesen nicht kochen und nicht abwaschen und so weiter kann. Ja, ich bin nicht mit 19 im Studentenwohnheim sofort strukturell verwahrlost. Hm. Ja, das weiß ich nicht, wo diese Vorstellungen herkommen. Auf der anderen Seite gibt's das anscheinend, dass es halt Männer auch in meinem Alter gibt, die halt nie irgendwie sich eigenständig versorgen mussten, weil sie sehr früh schon Partner sich eingelacht haben. Hm. Weiß auch nicht, was du davon halten sollst, ne? Aber es ist das gibt's anscheinend alles und es gibt eine Erwartung daran, dass die Frau das macht. Umgekehrt gibt es auch eine Erwartung daran, dass Männer bestimmte Dinge nicht können, zum Beispiel mit Kindern umgehen.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie das so ist. So, es gibt jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt einen relativ bekannten Vater. Das ist auch der für seinen Sohn einen Rock angezogen hat.
Weil der Sohn. Ja, den kenne ich.
Ja. Und der meinte dann irgendwie, wenn er mit seinen Kindern auf dem Spielplatz ist und dem Kind was passiert und er läuft dann hin, kommen sofort andere Frauen an und sagen, das Kind braucht eine Mutter. Und ich denke, nee, das Kind braucht ein Pflaster. Ja, also das ist übrigens tatsächlich bei mir an der Arbeit zum Beispiel, spielt das keine Rolle. Ja, also es kommt nicht irgendwie jemand an und meint, aber Herr Brandt, ne? Also Sie können jetzt nicht mit Mädchen umgehen oder so. Mhm. Sie haben doch kein Einfühlungsvermögen. Weiß ich nicht. Ist komisch. Ja, aber wir haben ganz viele solche Vorstellungen, ne? Also das ist so und so. Dem Weiblichen ist normalerweise Weichheit und Emotionalität zugeordnet. Dem Männlichen ist Rationalität zugeordnet. Und das liegt daran, dass Rationalität in unserer Welt derzeit die bessere Eigenschaft ist. Vor 200 Jahren war den Männern die Emotionalität zugeordnet und Frauen hatten überhaupt kein Gefühlsleben.
Stimmt, ja.
Ja? Ja. Übrigens ganz lustig.
Wenn sie welches gezeigt haben, waren sie hysterisch.
Ja, also Hysterie ist ja tatsächlich entstanden, nachdem Männer ihren ehelichen Pflichten nicht anständig nachgekommen sind.
Ja, mussten die Frauen sich halt selbst besorgen, ja.
Ja, das Allheilmittel, das wirklich das funktionierendste Heilmittel für Hysterie war der erste Vibrator.
Ja.
Also jetzt weiß auch, warum das E-Hygiene-Artikel sind.
Ja, klar.
Das Feld ist groß und ich meine, man stellt dann irgendwie fest, dass diese Männlichkeits- und diese Weiblichkeitskonstrukte, ja, und im feministischen Diskurs wird halt sehr, sehr oft erstmal nur auf die Weiblichkeitskonstrukte abgehoben. Was ich verstehen kann, weil 95% der Männlichkeitskonstrukte sind zwar, wenn man genau hinguckt, auch irgendwie für uns männliche Wesen schädlich, aber sie produzieren immer Prestige und Privileg.
Genau, ja, und sie sind halt die Norm, ne? Und zwar im normativen Sinne und nicht im Normal, ja. Also nicht im Durchschnitt. Also es ist halt, steht halt nicht in Frage und wir leben
ja, genau. Gut
damit.
Ja, also du wirst halt als Mann, ja, wird dir Entscheidungsfähigkeiten zugetraut, die du als Frau dir erkämpfen musst und solche Sachen. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch dann wieder auf der anderen Seite so, dass die Erwartungshaltung an Männer unheimlich hoch ist. Und du darfst halt bestimmte Dinge auch als Mann nicht, ne? Du darfst als Mann zum Beispiel keinen Burnout bekommen, du darfst nicht depressiv sein.
Du darfst nicht weinen. Indianer
du darfst nicht weinen, nicht. Richtig. Ja. Weichheit, Verletzlichkeit zeigen und so weiter. Das geht alles gar nicht.
Ja? Was der Burnout ja letztlich ist. Ja.
Ja, weil dann hast du es ja nicht ausgehalten. Ne? Also,
wobei der Burnout, der hat ja auch so ein bisschen so einen Bedeutungswandel erfahren, habe ich das Gefühl. Also mittlerweile darf man den ja durchaus haben als Mann, weil das ja auch ein Zeichen dafür ist, dass man vorher gearbeitet hat wie ein Wahnsinniger. Viel mehr geleistet hat als alle anderen. Das heißt, im Vergleich zur Leistung ist der Burnout dann wieder in Ordnung. Aber wenn du einfach so depressiv bist, das ist wieder nicht in Ordnung als Mann.
Ja, also ich hätte gesagt, ich hätte auf beides verzichten können. Aber
ich habe halt einen Burnout gehabt vor ein paar Jahren. Und dann merkst du halt schon, dass Leute das viel stärker so anerkennend hinnehmen. Es gibt ja auch so gesellschaftlich akzeptierte Krankheiten, Erdbeerallergie. Ne? Und der Burnout ist, habe ich den Eindruck, mittlerweile eine gesellschaftlich akzeptierte Krankheit, auch für Männer, weil das heißt halt, die haben Irres geleistet vorher. Der hat Berge versetzt. Und dann darf er jetzt auch mal zusammenbrechen. Ja, aber wenn du einfach nur depressiv bist, ja, so einfach, das ist man halt. Ne? Das ist jetzt ja nicht, du wirst ja nicht depressiv, weil du einen Berg versetzt hast, sondern du bist halt depressiv, weil in deinem Gehirn irgendwas kaputt gegangen ist. Das gestattet man Männern immer noch. Wesentlich weniger als Frauen. Ist zumindest mein Eindruck so aus dem Alltag.
Ja, wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, also das Konstrukt, was da grundlegend dahinter steht, ist ja dann wirklich ekligst. Ja, so. Also du darfst als Mann auch Schwäche zeigen, wenn du vorher die Welt ausgebeutet hast.
Ja, genau. Oh. Ja, ich habe jahrelang 80 Stunden die Woche gearbeitet und jede Nacht nur 3 Stunden geschlafen, jetzt falle ich um. Dann werden alle sagen, ja, das hat er aber jetzt auch mal verdient.
Ja.
Aber ich lebe ein ganz normales Leben und ich komme auf einmal nicht mehr klar. Ja, dann reiß dich gefälligst zusammen.
Ja, das Interessante ist auch, die Anforderungen, die da an dein normales Leben gestellt werden, steigen halt die ganze Zeit. Ja, dieser Wunsch des Funktionierens ist schon sehr hoch, ne? Ja. Und dann sind wir wieder dabei, als Mann musst du funktionieren, als Frau da hast du das Recht, einen hysterischen Anfall zu kriegen. Dann kriegst du zwar sämtliche Klischees um die Backen gehauen, die auch nicht viel besser sind. Ach ja, ne, Frauen und und das schwache Geschlecht und mimimimimi, ja, also das ist wieder keine Entschuldigung, es ist einfach nur anders scheiße.
Ja.
Und natürlich aber gleich wieder eine Abwertung.
Es wird dir eher verziehen, kann das sein?
Hm? Was
als Mann? Wenn ich als Mann ausraste, also wenn ich als Mann hysterisch werde, wird mir das, glaube ich, nicht so gut verziehen, wie wenn ich als Frau hysterisch werde, weil von denen kennt man's ja.
Ja, kann na klar, weil deine Geschlechtererklärung ist auch eine, oder deine Geschlechterkonstruktion als Mann ist ja auch eine Geschlechterkonstruktion, die sehr viel mit Kontrolle zu tun hat. Rationalität. Ja, dass unter der Rationalität, die wir alle vorschützen, zu glauben und von denen die Wirtschaftswissenschaftler immer noch glauben, dass sie in der Breite existiert.
Jetzt muss ich aber wirklich mal eine meiner Lieblingsdisziplinen in Schutz nehmen. Es löst sich langsam. Also die,
auch ja,
die
ich weiß, dass es sich langsam löst.
Auch die Wirtschaftswissenschaften kommen langsam da an, den Homo economicus, also diese Neoklassik, die dem zugrunde liegt, so ein bisschen kritischer zu sehen. Jetzt dauert es natürlich noch eine Generation, bis es in der Politik angekommen ist.
Ja, also ich gestehe es Ihnen gerne zu. Ja. Es ist auch gar nicht so schlecht. Ne? Dieses Kontrollding, ja. Und du darfst als Mann nicht die Kontrolle verlieren. Mhm. Es gibt so eine, das sind wir so ein bisschen bei den Lebensratgebern, aber es gibt, ich weiß nicht, kennst du Brené Brown?
Nee.
Brené Brown hat TED Talks gemacht und die forscht zum Thema Verwundbarkeit und Scham und die hat so zwei legendäre TED Talks gemacht. Und in diesen zwei legendären TED Talks, in dem zweiten kommt sie halt an und sagt, trifft einen Mann und der sagt, sagen Sie mal, Sie erzählen hier die ganze Zeit was über Verletzlichkeit und so weiter. Das ist ja ganz schön. Forschen Sie eigentlich auch an Männern? Und sie so, nö. Und er so, das ist aber einfach. Und dann lässt er sich zwei Bücher unterschreiben und sagt, passen Sie mal auf. Ja. Ja, meine Mädels hier, ja, meine Frau und meine drei Kinder, für die ich hier diese Bücher unterschreibe. Mhm. Ja. Eher sehen die mich auf meinem hohen Ross sterben, als dass sie mich einmal weinen sehen.
Wow.
Und dann sie erzählt das halt in dem Talk und steht dann auch entsprechend betreten da und sagt, und dann hat sie damit angefangen und wenn man und sie hat dann angefangen mit Männern zu reden und meinte dann, ich habe von ihr da ein Buch zugelesen, wo sie da auch drüber schreibt und sie meinte dann, das ist eine ganz krasse Welt, der Druck, der auf Männer ausgeübt wird, bloß nicht emotional zu sein und so weiter. Also ich kann ich oute mich jetzt kurz, ja. Ich heule bei Filmen und zwar wie ein Schlosshund.
Oh, das habe ich selten.
Ja, ich bin aber am Wasser gebaut.
Okay, ja ich nicht so sehr.
Und wenn es schön ist und das Herz rührt und so. Und
ja, bei mir, ich heule immer nur, wenn es so um sowas wie Freundschaft, sowas, also jetzt nicht im heroischen Sinne Freundschaft, sondern weißt du, wenn so auf einmal alles gut wird. Also,
Genau.
Und bei Sehnsucht, legendär, wo ich jedes Mal Tränen in den Augen habe, ist die Doctor Who-Folge mit Madame Pompadour.
Oh, die sagt mir leider nichts.
Also Doctor Who sagt mir was, aber die kenne ich nicht. Und Sehnsucht und so, die halte ich nicht aus, die Folge. Ich habe die schon 10-mal gesehen, ich kriege jedes Mal wieder, aber egal,
ich schmeiß wieder ab hier. Ich habe irgendwann mal diesen, es gibt so diesen einen, ist das Pixar-Film oder so, wo im Kopf die Depression zusammen mit dem Wut und so.
Herrlich,
ja,
herrlich.
Ja, oh Gott, also die letzte halbe Stunde, ja. Zum Glück hatte ich Küchenkrepp da.
Okay. Nee, das hatte ich nicht. Also alle Beteiligten, während wir das geguckt haben, haben geheult auch, ich nicht. Also es hat mich berührt, aber dazu bin ich dann doch wieder zu...
Ja. Hart. Das siehst du? Ja, aber ist der Unterschied. Aber generell, eigentlich darfst du das nicht, ne? Also als Mann darfst du das nicht. Du musst das wegdrücken.
Stimmt. Ja, klar.
Und meine das persönliche
Erfahrung. Das muss man auch immer wieder sagen, ne? Also die, ich vermute, dir geht's ähnlich. Also ich lebe halt auch in einer Peer Group, in der das alles nicht so extrem ist, wie wir das jetzt gerade besprechen. Also in der die Continua zwischen den Geschlechtern gar nicht so extrem sind und sowas. Und wo das auch im Grunde so im Alltag auch immer mal wieder reflektiert wird.
Ja, also, na, also die Tatsache, dass wir hier irgendwie einen Podcast aufnehmen, packt uns wahrscheinlich schon allein in eine gewisse progressive Ecke.
Ja. Oder wir bilden uns nur ein und werden dann in den Kommentaren demnächst eines Besseren belehrt.
Ach, es gibt bestimmt immer Leute, die sind viel, viel progressiver als ich. Also ich möchte das auch gar nicht sein. Ich bin ja gleichzeitig bayerischer Beamter. Ne? Da ist so und so irgendwie Schluss.
Ich fahre Mercedes. Was will man da noch machen?
Ja, nee, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm ist. Aber ja, du hast schon recht. Wir haben natürlich ein Umfeld, wo man das kann. Und ich kenne halt aus Berufserfahrung auch wieder Menschen, wo ich weiß,
Die können das
nicht so. Ja. Ja, die haben halt, die haben halt wirklich dann ein Problem damit, irgendwie sich zu äußern und also merkst es dann halt auch.
Die wird eine aufgeklärte Freundin von mir, die dann irgendwann gesagt hat, ich hab keinen Bock mehr auf Studium, ich mache jetzt eine Handwerkslehre. Und hat dann angefangen, Handwerk zu lernen. Total klasse, ist auch super, beste, Klassenbeste und sowas gewesen und alles Mögliche. Aber der Moment, als sie in ihren Ausbildungsbetrieb kam, ja, und der, was weiß ich, ihr Lehrmeister gesagt hat, geh mal nach hinten zum Neger und hol mal das und das und das. Und da steht halt, ein Schwarzer. Und der findet das aber auch völlig normal. Ja, also er verhält sich völlig normal. Natürlich findet er das nicht normal, aber er ist halt nicht in der Situation, dass er dagegen irgendwie was unternehmen könnte. Also damit musst du dir erstmal klarkommen. Und mit den ganzen sexistischen Witzen, die da gemacht werden und sowas. Also es gibt Lebensbereiche, also wir sind so gesehen in einem hohen Maße privilegiert.
Ja, aber wir sagen das ja auch schon seit Anfang der Sendung. Also ja, übrigens ganz interessant, im Schulbereich ist es ja mittlerweile so, dass der Schulbereich immer mehr weiblich wird. Mhm. Zum Beispiel Grundschullehrer sind wieder rückgängig. Ja, also da ist es ja immer pro Frau gewesen.
Ja.
Übrigens ganz lustig, ne? Die am schlechtesten bezahltesten Lehrerjobs
sind die Grundschullehrer.
Werden primär von Frauen gemacht. Ja. Und je weiter du nach oben kommst, Richtung Sekundarstufe, wo ich bin, desto mehr Männer werden's.
Wobei Berlin, glaube ich, jetzt die Grundschullehrer und Lehrerinnen genauso bezahlen will wie Sek 1 Lehrer, glaube ich, war das.
Ja, das ist auch gut so. Das gibt es auch in ein paar anderen Bundesländern, wird das vorgeschlagen. Keine Sorge, kommt in Bayern erst in 10 Jahren. Wenn überhaupt. Ja, liebe Hörerschaft, wenn ihr euch jetzt denkt, die haben das 2018 aufgenommen, es ist 2028, mit den 10 Jahren gilt immer noch.
Wir nehmen es 2019 auf und es gilt immer noch.
Ja. Also überhaupt kein Ding. Also die, nee, und das ist tatsächlich so, früher waren halt die Gymnasiallehrer und so waren primär Männer, mittlerweile sind das auch primär Frauen. Mhm. Und das ist aber dann im Grundschullehramt ist das tatsächlich wieder ein Problem, weil so scheiße das klingt, ja, oder auch den Leuten nicht gefallen mag, man braucht halt auch als Kind irgendwie mal eine männliche Person.
Männliche,
die irgendwie eine Männlichkeit, eine Männlichkeit, ne, also einfach eine andere Art von Verhalten, eine andere Art von Präsenz, eine andere Art von Physis.
Ja.
Und der muss jetzt nicht die ganzen Männerklischees, über die wir uns jetzt eine Stunde lang mokiert haben, die wir auch nicht gut finden, die muss der Kollege gar nicht repräsentieren, aber allein diese Ausgewogenheit, ja, dass da auch eine tiefe Stimme ist, dass da auch jemand ist, der vielleicht irgendwie jetzt erstmal der dich eben nicht als Mutter mit über so ein Mutterding abholt, was Grundschullehrerinnen und gerne mal tun, ja. Im Kindergarten ist das genau dasselbe, aber im Kindergarten ist dann auch wieder das Problem, dass dann einfach mal Erzieher ein viel, viel schwereres Los haben als Erzieherinnen, weil Erziehern wird heutzutage implizit unterstellt, dass sie die Kinder anfassen wollen.
Ja. Stimmt.
Ja? Ja. Also ich kann dir sagen, hier in Bamberg in der Gegend hatten wir vor einiger Zeit einen Fall und seitdem dürfen da die Leute nicht mehr alleine mit den Kindern sein. Mhm. Ja, oder die Eltern müssen Erlaubnis geben, dass eine männliche Person das Baby wickeln darf.
Ja.
Ja, und solche Sachen. Und das wird halt bei Frauen dann wieder als gegeben angenommen, weil wir wissen ja, alles, was weiblich ist, ist automatisch eine gute Mutter und würde nie sowas tun.
Außer die ihre Kinder im Blumentopf vergraben, ja.
Ja, also du hast, ne, also es ist halt wieder so ein Ding, ne? Der Vertrauensvorschub, den da Frauen gemacht wird, der ist halt auch sexistisch.
Ja, klar.
Ja, und vor allen Dingen, jetzt heißt das nicht, dass die irgendwie die Dunkelziffer an sexuell übergriffigen Erzieherinnen riesig ist. Ja, aber halt allein die Tatsache, dass das so a priori angenommen wird, die werden das schon richtig machen, wenn das weibliche Wesen sind, finde ich schon ein bisschen problematisch. Ja, ne, man könnte ja gegenüber allen Beteiligten gleich skeptisch sein. Wie wär's denn damit?
Ja.
Also, ja, solche, das nimmt halt immer weiter zu. Und du hast es immer noch bei uns zum Beispiel in der Schule. Ich habe ja 3 Ausbildungsrichtungen. Ja? Technik, Sozialwesen und Wirtschaft. Mhm. Du darfst die Geschlechterverteilung raten.
Technikmänner, Wirtschaftmänner, Sozialwissenschaften, Frauen.
Nah dran. Mhm. Technikmänner, Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Frauen. Wirtschaft, 50-50.
Okay, ja.
Ja, ne?
Leuchtet ein.
Genauso ist das. Wenn wir jetzt die Ausbildungsrichtung Gesundheit hätten, hätten wir noch mehr Mädchenklassen. Wenn wir die Ausbildungsrichtung Agrar hätten, hätten wir reine Jungsklassen oder ja. So. Ja, also es ist nicht mehr so, in den Technikklassen sitzen immer mehr weibliche Wesen. Ich bin sehr glücklich darüber und die haben auch Spaß. Und es gibt nichts Schöneres, als am Tag der offenen Tür unsere Schule irgendwelche 10-Klässler, 9-Klässler Mädels zu sehen, die in der Metallwerkstatt an der Drehbank stehen mit leuchtenden Augen und sagen, oh Gott, ich will das machen.
Ja.
Ja.
Stellt sich raus, die können das, obwohl es Frauen sind. Ne?
Ja. Und genauso meine Klasse, die ich jetzt dieses Jahr in Sozialwesen habe, ich kriege immer so die Sozialwesensklassen ab. Da habe ich eine Männerquote von mindestens 25-30%, wenn nicht sogar noch mehr. Also es ist, ja, und das ist sehr angenehm. Und ja, die gehen dann halt auch in Kindergärten, die machen dann auch irgendwie Pflege und so und sagen dann, ich möchte Sozialarbeiter werden und das ist gut. Ja, also diese ganze Gender-Diskussion führt uns ja immer wieder dazu, dass wir eigentlich uns die Frage stellen müssen, brauchen wir diese ganzen Bilder oder ist es einfach eine Dimension? Ja, also das menschliche Geschlecht, ist das eine Dimension, die für gesellschaftliche Ordnung eine Rolle spielen muss? Ja, und
gibt es,
die Antwort ist wahrscheinlich nein.
Ich wollte gerade fragen, gibt es im Rahmen des Unterrichts, den du da machst, dann eine Antwort? Vielleicht sogar von den Schülern?
Es ist nicht meine Aufgabe.
Also ich glaube auch, dass die Antwort nein lautet, aber fragst du eine Antwort von deinen Schülern ab?
Nee.
Nicht.
Das ist nicht meine Aufgabe. Also meine Aufgabe ist es, mit den Leuten das einmal durchzudiskutieren und im Zweifel ihnen halt so eine Reflexionsfläche zu bieten.
Ja.
Und die Feststellung ist, dass die meisten Schülerinnen und Schüler schon feststellen, also dass da eine Schieflage in der Welt ist. Weil diese Diskurse, die wir jetzt auch irgendwie in den sozialen Netzwerken zu dem Thema sehen, die gehen halt auch nicht an denen vorbei. Ja, du hast dann halt irgendwie auf der einen Seite so Leute, die sich darüber mokieren, was irgendwie wieder unsere Rechtsaußenpartei da an vorsintflutlichen Bildern sagt, und dann hast du auf der anderen Seite aber auch Leute, die sich wieder über irgendwelche Krawallfeministen mokieren, ja, und in diesem Spannungsfeld kannst du das halt dann auch gut auflösen. Ja, also du kannst dann halt irgendwie sagen, ja, es gilt halt beides. Und sie müssen sich, ich habe das dieses Jahr verstärkt gemerkt, ich habe es in den letzten Jahren noch nicht ganz so stark gemacht, aber ich bin immer mehr drauf gekommen, dass ich halt zu den Leuten einfach nur sage, naja, ihr müsst euch halt überlegen, was für eine Welt ihr haben wollt.
Ja.
Ja, so. Und wollt ihr eine, also Jungs, wollt ihr eine Welt, wo ihr nicht mit euren Kindern auf dem Spielplatz stehen könnt, weil ihr werdet automatisch für einen Vergewaltiger gehalten? Mhm. Ja, möchtet ihr eine Welt, wo euch Kindergärtnerinnen sagen, wie ihr mit eurem Kind umzugehen habt, obwohl das eures ist und ihr habt es schon 5 Jahre lang gewickelt oder 2 Jahre oder wie auch immer? Mhm. Ja, das ist die eine Sache, und dann ist die andere Sache, die Mädels kann man fragen, ja Mädels, möchtet ihr tatsächlich unbedingt nur dafür da sein, eure Reproduktionsorgane zur Verfügung zu stellen, oder möchtet ihr vielleicht eine Karriere machen, ja? Mhm. Und dann weitergeführt, die Frage stellen, ja, möchtet ihr weiterhin irgendwelchen Shit von irgendwelchen Leuten erzählt bekommen, weil ihr mal jemanden vom selben Geschlecht geknutscht habt?
Ja.
Ja. Und so, ja, lauter solche Sachen, also. Und dann kann man sich, dann gibt's halt welche, die stellen sich hin und sagen, ja, ich möchte unbedingt, dass der Lauf der Dinge so bleibt, wie er ist, weil ich fühle mich unwohl.
Das sind dann aber auch die mit den wohlhabenden Eltern, ne?
Interessanterweise sehr häufig.
Ja. Tatsächlich interessanterweise sehr häufig. Das ist so eine Erfahrung, die ich über die mittlerweile Jahrzehnte gemacht habe, dass diejenigen, die wohlhabende Eltern haben, sich also um ihre, sag mal, finanzielle, also ihren sozioökonomischen Status, so muss man es eigentlich nennen. Mhm. Diejenigen, die sich um ihren sozioökonomischen Status unter bestehenden Verhältnissen nicht den Ansatz einer Sorge machen müssen, sind am stärksten gegen sozioökonomische Veränderungen. Weil sie dann nämlich auf einmal wieder konkurrieren müssen.
Ja, du kennst es ja auch bei Wahlen. Ne? Bei Wahlen wählen Leute gerne mal Parteien, die für Leute zuständig sind, die den Sozialstatus haben, die diese Menschen gerne haben möchten.
Ja.
Ja?
Ja.
Also so plakativ, ich möchte irgendwann mal ein reicher Macker sein, deswegen wähle ich FDP.
Genau.
Ja. Was die Menschen immer nicht verstehen, ist, dass sie, wenn sie FDP wählen, die Partei wählen, die alles dafür tun wird, dass sie nicht zur Klientel der FDP gehören werden am Ende. Ja. So, und ähnlich ist das da. Ja, wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, ich möchte dringend ein striktes Frauen- und Männerbild, und das ist ja alles gut, und ich stürze mit Anfang 40 in mein Burnout, für den mir dann zwar auf die Schulter geklopft wird, aber ich sitze trotzdem erstmal 2 Jahre heulend beim Psychiater und beim Therapeuten und muss irgendwie darauf klarkommen, dass ich jetzt Anti-Stress, Mindfulness-Übungen und Meditation machen muss und vielleicht doch nicht mehr als 60 Stunden die Woche arbeite, sondern eher 30. Und dass meine Karriere jetzt eigentlich zu Ende ist, weil entweder bin ich gesund entweder habe ich Karriere und ich bin tot.
Ja.
Dann ist vielleicht die Stelle, wo man sich dann auch mal reflektiv die Frage stellen möchte, hätte ich vielleicht irgendwann mal so mit 20, als ich das alles für Scheiß gehalten habe, mich überlegen sollen, na, vielleicht hätte ich es nicht für Scheiß halten sollen. Aber keine Sorge, die meisten Menschen, die dann durch diese Krisen durchgehen, die haben die Erkenntnis.
Ja. Ist auch interessant, ne?
Und ja, aber.
Dass es immer erst die Krise braucht oder so oft erst die Krise braucht, um so eine Erkenntnis
zu kriegen. Das ist irgendwie. Menschen ändern sich nicht, wenn sie nicht schwere Krisen hinter sich haben. Das Tragische an der Sache ist, dass ich eigentlich das mittlerweile wirklich schlimm finde, wie viele Menschen Krisen erleben.
Ja.
Wir könnten doch eigentlich irgendwie eine Welt haben, wo wir denen vorbeugen. Das ist auch gesellschaftlich übrigens dann, und da kommen wir dann zurück zum Sozialkundeunterricht dann so richtig, von den gesellschaftlichen Kosten ist es viel, viel größer als die gesellschaftlichen Kosten, die wir haben, wenn wir ein bisschen liberaler wären.
Ja.
Also, jetzt so.
Gibt es da eigentlich richtige Arbeiten drüber? Also ist das mal richtig quantifiziert worden, was es in Geld ausmacht?
Nee, also ich weiß nichts. Es würde mich unheimlich interessieren. Ich freue mich auf Kommentare.
Ja.
Ja, also.
Können wir denn dann jetzt in die Pause gehen?
Ja, wir können in die Pause gehen.
Gut. Thomas Brandt, vielen Dank. Ja.
Tschüss.
Und damit endet unser Schuljahr. Mehr werdet ihr vermutlich im Politikunterricht nicht lernen, wenn ihr eine bayerische Schule besucht, oder Thomas?
Doch, es gibt bestimmt Leute, die das bestimmt weitaus besser erklären als ich. Und ich weiß nicht, wir haben wie lange machen wir das jetzt eigentlich?
Ich weiß nicht, wir hatten ja auch eine längere Unterbrechung zwischendurch.
Ja. Das ist, Also wir haben, glaube ich, in den Kommentaren habe ich genug irgendwie, wie gerade bei den Trivia-Sachen immer mal so ein bisschen Quatsch erzählt.
Ja.
Also man kriegt es vielleicht von Kollegen weitaus sachlicher. Ja. Vielleicht auch ein bisschen unkontroverser, aber.
Aber garantiert nicht zeitsouverän.
Garantiert nicht zeitsouverän. Vielleicht an der Stelle, ich hab das, glaube ich, dir auch schon gesagt, das ist ja bei mir im Unterricht tatsächlich Grundwissensmittel, ne?
Was? Also, wie, was? Hä?
Na, dieser Podcast, den wir gemacht haben.
Ach so, ja, hast du letztes Mal erzählt, ja, dass du dann gelegentlich die Leute dabei erwischst, wie sie die Vrindt-Titelmelodie hören.
Ja, und das Blog, was da hinten dran hängt, auch. Und das Schöne für mich ist natürlich, dass ich mit meinen Schülerinnen und Schülern sagen kann, alles, was ich dort erzähle und alles, was ich dort mache und alles, was ihr dort lest, das ist auf jeden Fall für meinen Unterricht komplett nützlich und das dürft ihr auch einfach so verwenden, weil hat ja derselbe erzählt.
Das ist prüfungsrelevant. Das ist
sehr praktisch. Ja, nein, nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen prüfungsrelevant, sondern ich würde sagen, es ist gesichert. Ja, also ja. Es ist gesichert, der Quatsch, wie ich ihn hören will.
Man kann, ja, genau, man kann dich halt immer drauf festnageln. Ja, aber Herr Brandt, da haben Sie gesagt, dann muss das
genau.
Das stimmt allerdings.
Und das ist sehr angenehm. Und ich hatte letztens auch eine Arbeit, die war sehr gut. Das war eine 1.
Ja.
Ja. Und dann meinte danach die Person, die 1 geschrieben hat, ja, ich habe zur Vorbereitung nur den Podcast gehört. Und das fand ich eigentlich sehr schön, ja, dass die Leute diesen Kanal jetzt haben.
Ja.
Ich hoffe ja, dass es vielleicht auch so als Kanal für andere dann noch da ist. Ja.
Ja, einfach mal alles hochliken hier, wie auch immer man das macht. Also liked uns, lasst uns ein Like da, ey.
Ja, ich weiß so. Nicht.
Bevor das jetzt hier ausfranst, sage ich einfach, Thomas Brandt,
ja.
Wir sehen uns wieder in der Politik AG oder im Leistungskurs, je nachdem.
Ja.
Ich danke dir bis hierhin.
Ja, tschüss.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ja.
Ist nicht tot.